Ja, liebe Freunde, wir sind also dabei vorzubereiten, diese Beschäftigung mit der biblischen Schöpfungsgeschichte. Wir haben das letzte Mal ja auch gesprochen ein bisschen darüber, warum wir uns gerade mit der biblischen Schöpfungsgeschichte beschäftigen und warum nehmen wir nicht irgendeine andere her. Der einfachste Grund wäre ja, dass es bei uns halt sehr verbreitet und bekannt ist, aber das ist, wäre eher fast ein Hindernis, als dass es uns helfen würde, weil gerade die Dinge, die einem vertraut sind, da neigt man auch dazu, sehr enge Gedankenschablonen dazu zu haben. Und wir sehen ja, oder werden dann sehen ab dem nächsten Mal, dass die Bilder, die dahinter stimmen, nur sehr entfernt mit der deutschen Übersetzung etwas zu tun haben. Die Bilder sind also nur sehr schwer auch ins Deutsche oder überhaupt in eine andere Sprache zu übersetzen. Zum Beispiel das Bereshit am Anfang, was eben übersetzt wird im Anfang, hat eigentlich diese Übersetzung nur insofern eine Berechtigung, als dieses Wort am Anfang der ganzen Geschichte steht. Aber es hat eigentlich nicht die Bedeutung des Anfangs, sondern es ist eine bildhafte Schilderung dieses Anfangszustandes. Und diese Bilder werden wir dann versuchen, ab dem nächsten Mal herauszuholen. Was sehr wichtig ist für uns, weil ich das Ganze in Beziehung bringen will, den großen weltschöpferischen Prozess mit der schöpferischen Tätigkeit in uns, mit dem, was wir im Inneren tun müssen bzw. erleben müssen, um selbst wirklich schöpferisch aus dem Ich heraus tätig zu werden. Und da ist insofern eben die Schöpfungsgeschichte sehr interessant, weil sie eigentlich im Kern das schildert, was die Elohim während des Schöpfungsaktes erleben. Das ist es im Grunde. Es ist eigentlich keine äußere Schilderung. Es ist also nicht die Schilderung dessen, was äußerlich, physisch, sinnlich passiert, sondern es ist das astrale Geschehen, das seelische Geschehen, das im Hintergrund steht. Und aus dem erst dann das Äußere passiert. Daher, also darf man auch diese Worte Himmel und Erde und so weiter nicht, also eins zu eins übersetzen mit den äußeren sinnlichen Vorstellungen dazu. Und dieses astrale Bild, das entsteht, das ist eigentlich eben das Bild, das die Elohim erleben im Moment dieser Schöpfungstätigkeit oder auf den verschiedenen Stufen dieser Schöpfungstätigkeit, dann die verschiedenen Bilder. Und das heißt, da haben wir so ein großes, mächtiges Vorbild für das, was aber eigentlich auch bei uns im Kleinen abläuft, wenn ein Schöpfungsprozess in uns, eine schöpferische Tätigkeit in uns passiert. Da gibt es also gewisse Gemeinsamkeiten. Wir sind natürlich nicht gleich weltschöpferisch tätig, sondern wir sind nur im sehr Kleinen tätig. Aber es sind verwandte Prozesse irgendwie. Also zu beobachten, wie eben das Geistige hereinkommt, schaffend wird, in der Seelenwelt dann schaffend wird und da zunächst einmal gewisse Bilder erzeugt und diese Bilder dann sich später auch verdichten, natürlich bis zum äußeren physisch-sinnlichen Dasein. Aber eben, wie gesagt, die Genesis schildert eben dieses seelische Erleben, das dahinter steht. Und aus diesen Bildern, erst wenn die sozusagen gerinnen zur sinnlichen Form, dann haben wir auch die äußere Erscheinung. Aber das schildert es nicht. Wir haben dann auch besprochen, dass es auch ein weiterer Grund ja damit zusammenhängt, dass wir gerade den Elohim, unser Ich, zu verdanken haben. Die Elohim haben im Zuge gerade dieser Schöpfungstätigkeit in Wahrheit ihr Ich hingeopfert. Für sie war es das unterste Wesensglied. Und sie haben im Zuge des Schöpfungsprozesses eine Entwicklungsstufe erreicht, wo sie dieses Wesensgliedes nicht mehr bedürfen. Das heißt, sie können das Ich hinopfern und haben dadurch ausgelöst die Ich-Entwicklung des Menschen. Wobei man sich aber natürlich nicht denken darf, dass einfach wir jetzt das Ich der Elohim übernehmen und sagen, hurra, jetzt haben wir ein riesiges, mächtiges, weltenschöpferisches Ich da und das können wir auch gleich benutzen. Also so ist es nicht, sondern indem die Elohim ihr gewaltiges, kosmisches Ich hinopfern, entstehen für uns eigentlich nur viele kleine Keimpunkte zum eigenen Ich. Also es entsteht so eine Art Verkleinerung und Vervielfältigung, wenn man will. Und überhaupt, wenn wir denken, was das Ich ist, oder so wie wir es öfters jetzt in letzter Zeit besprochen haben, wenn wir auffassen, das Ich als Tor in die geistige Welt, dann ist bei den Elohim das ein riesengroßes Tor, das eigentlich die ganze geistige Welt umfasst. Und es ist, wenn man so will, ein siebenfältiges Tor. Das sind sieben Tore, weil es ja sieben Elohim sind. Also ein siebenfältiges Tor. Es ist sehr verbunden miteinander. Aber das ist so weit, dass im Grunde die ganze geistige Welt da durchpasst. Und unseres ist in dem Moment zumindest, wo es uns verliehen wird, ist nur ein ganz kleines Punkterl. Also das ist ein winziges Lückerl sozusagen, wo das Geistige hereinkommen kann. Und unsere Aufgabe ist, dieses Tor weiter zu öffnen. Und wir haben aber auch gesagt, wenn wir dann selber schöpferisch tätig werden, dann holen wir Geistiges durch dieses Tor herein. Und das kann jetzt in sehr unterschiedlicher Weise sein. Wenn wir wirklich selber schöpferisch tätig werden, dann holen wir die Kräfte unserer höheren geistigen Wesensglieder, des Geistselbstes, des Lebensgeistes, des Geistes Menschen. Ich meine, wir müssen eh schon froh sein, wenn wir aus dem Geist selbst ein bisschen was herunterholen, aber zumindest in der Theorie auch aus den anderen höheren Wesensgliedern. Dann holen wir aus diesen Wesensgliedern Kräfte herunter, das sind die eigentlich schöpferischen Kräfte. Also eigentlich gar nicht das Ich, wenn wir oft sagen, wir sind durch das Ich schöpferisch tätig, so ist das zu verstehen, dass wir durch das Tor des Ich diese höheren Kräfte hereinholen. Also das Ich ist sozusagen der Durchgangspunkt. Man könnte auch sagen, das Ich ist das Tor oder die Schwelle in die geistige Welt. Also wenn man fragt, wo ist die Schwelle, die man überschreiten muss, um in die geistige Welt zu kommen, so ist das für uns das Ich. In alten Zeiten, also namentlich in vorchristlichen Zeiten, ist man auf anderen Wegen in die geistige Welt gekommen, gerade unter Ausschaltung des Ichs. Da ist man also nicht durch dieses Tor gegangen, aber wir müssen eigentlich heute, wenn wir in die Zukunft blicken wollen, in die geistige Entwicklung, die in die Zukunft führt, dann müssen wir dieses Tor durchschreiten, das im Ich ist. Dann ist dort die Schwelle, im Ich, dort ist sie zu finden. Also wir tragen sie alle in uns, wenn man so will. Und dieses Tor ist sozusagen nach beiden Richtungen offen. Man kann einerseits eben aus der geistigen Welt etwas herunterholen, also wenn man selber schöpferisch tätig ist, aus den eigenen höheren Wesensgliedern, aus den geistigen. Und mit jeder Schöpfertat, die wir begehen, also indem wir etwas aus dem Geist selbst etwa herunterholen und dadurch Seelisches, substanziell neu erschaffen, also wenn wir aus dem Geist selbst tätig sind, erschaffen wir damit Seelisches, Astralisches aus dem Nichts, wenn man so will. Ganz neu. Also das ist etwas an Seelensubstanz, die es noch nicht gab bis daher in der Welt. Und indem wir das tun, wird das Geist selbst eigentlich erst so wirklich unser eigenes. Nicht, weil es ist in alten Zeiten für uns vorbereitet worden und ruht eigentlich noch im Schoß der geistigen Welt. Und indem es uns aber gelingt, durch das Tor unseres Ichs etwas von dem, was für uns vorbereitet ist, was für uns wartet im Schoß der geistigen Welt, herunterholen, dadurch beginnt es erst wirklich unseres zu werden. Dadurch nehmen wir es sozusagen erst in Besitz, wenn man so will. Solange das nicht der Fall ist, wirken eben andere geistige Kräfte herein, aber es sind nicht unsere. Und das zweite Wichtige ist auch, dass aber überhaupt alles, was an schöpferischen geistigen Kräften hereinkommen kann, heute noch in unsere Erdenwelt namentlich, muss durch das Tor des Ichs hindurchgehen. Also das eine ist das, was wir schöpferisch durch dieses Tor hereinholen, aber selbst wenn die Götter, unter Anführungszeichen jetzt, also die Hierarchien über uns namentlich, wenn die hereinwirken wollen in unsere Erdenwelt, dann müssen auch sie das Tor unseres Ichs wählen. Sie wirken nicht mehr wie früher einfach durch die Natur oder kaum mehr. Also früher haben sie durch die ganze Natur und durch die leiblichen Wesensglieder des Menschen gewirkt. Das hat sich immer mehr zurückgezogen, das bezieht sich auch auf das, was du gesagt hast, die Fäden sind zerschnitten, es sind keine Fäden der Rückbindung da, wenn also die einzige Chance ist, durch das Ich etwas hereinzuholen. Aber das müssen wir zulassen auch. Also wir sind ein bisschen die Türlsteher da sozusagen auch. Aber das ist das Neue und Großartige auch unseres Ichs, dass wir erstmals Wesen sind, die die Herrschaft über dieses Tor gewonnen haben. Nicht weil die Hierarchien über uns, die Engelhierarchien namentlich, haben ja auch ein Ich, also die Engel, die Erzengel, die Urengel. Dann kämen schon die Geister der Form, die haben aber ja Ich bereits hingeopfert. Das heißt, die leben aus noch viel höheren Wesensgliedern heraus, die brauchen das nicht mehr. Aber die eigentlichen Engelhierarchien haben auch ein Ich. Auch dieses Ich wirkt als Tor, durch das die höheren geistigen Wesenheiten hereinwirken. Nur diese Engelwesenheiten können dieses Tor im Wesentlichen nicht verschließen. Es ist offen. Es ist einfach von selbst aus offen und sie haben keinen Einfluss darauf. Im Wesentlichen. Einen gewissen Einfluss haben dann die luziferischen Wesenheiten und so weiter gewonnen, die Widersachermächte geworden sind. Aber die sind auch zu dieser Rolle, haben wir gesagt, abkommandiert worden, sagt Rudolf Steiner oft. Also die sind eigentlich nicht ganz aus eigenem Entschluss zu Widersachern geworden, sondern diese Rolle ist ihnen zugedacht worden. Und dadurch haben sie dann aber in der Folge eine gewisse Selbstständigkeit, eine gewisse Freiheit bekommen, die die Hierarchien über uns in der Art nicht haben. Also da ist diese Geisterfüllung durch dieses Tor hindurch einfach zwangsläufig da. Und damit haben sie natürlich den Vorteil, dass sie immer mit der ganzen geistigen Welt über ihnen in Verbindung stehen. Das heißt, dass immer die positiven, die in die Zukunft führenden geistigen Kräfte durch sie hereinwirken. Also es gibt in dem Sinn sozusagen das Böse für sie nicht, das ist keine Frage für sie. Aber sie haben dadurch auch nicht die Freiheit, die der Mensch haben kann. Also zwischen dem Bösen und dem Guten zu wählen sozusagen. Also bei uns besteht das zu einem wesentlichen Teil auch darin, dass wir dieses Tor öffnen oder schließen können und auch in welche Richtung öffnen wir es sozusagen, öffnen wir es mehr also Richtung Widersachermächte, die ja auch geistige Wesenheiten sind, aber die vielleicht nicht immer ganz in die richtige Richtung die Entwicklung vorantreiben, oder öffnen wir uns den regelrecht fortgeschrittenen geistigen Wesenheiten. Also da ist unsere Wahlmöglichkeit drinnen. Wir haben dann das letzte Mal eben auch darüber gesprochen, wie sich das alles vorbereitet hat, über die großen planetarischen Weltentwicklungsstufen. Also wir haben den alten Saturn noch einmal kurz besprochen, wo der physische Leib des Menschen veranlagt wurde, aber als ein reiner Wärmeleib, ein reiner Wärmezustand. Etwas, was man heute sich oft nur schwer vorstellen kann, am ehesten noch vergleichbar mit dem, was Strahlungswärme ist. Also es ist keine Wärme, die an den Stoff gebunden ist, an einen äußeren Stoff, weil es gab weder Luft, Wasser, Erde, also gasförmiges, flüssiges, festes Element gab es noch nicht. Es gab nur die Wärme. Und dass es wirklich sinnlich physische Wärme war, auch nur in der dichtesten Stufe der ganzen Entwicklung. Also diese planetarischen Entwicklungen machen immer wieder, kommen aus dem Geistigen, gehen dann bis ins physisch-sinnliche herunter und gehen dann wieder ins Geistige. Also wir haben gesagt, sie kommen aus dem sogenannten Pralaya, das ist also der Zustand, wo das absolut vergeistigt ist, so weit vergeistigt, dass man eigentlich gar nichts mehr auch mit hochentwickelten Fähigkeiten wahrnehmen kann davon. Das heißt nicht, dass sich ins Nichts auflöst, aber es heißt nur, es entschwindet auch dem Blick des ausgebildeten Sehers in so hohe Fernen, dass er einfach nichts mehr wahrnimmt. Und aus dem kommt es dann wieder herunter. Wir haben davon gesprochen, dass der Ausgangspunkt eben war das Opfer der Throne ganz hoher geistiger Wesenheiten. Die haben ihre Willenskräfte hingeopfert. Und aus denen ist eigentlich diese Wärmesubstanz zuerst einmal nur als astralische Substanz, dann ätherische Wärme, schließlich physische Wärme entstanden, also durch Verdichtung. Und in diesem ganzen Gebilde haben die Archai, die Urengel, also die höchste Engelhierarchie im engeren Sinn, also Engel, Erzengel, Urengel, da haben diese Achai ihre Menschheitsstufe durchgemacht, das heißt, sie haben ihr Ich entwickelt. Also Menschheitsstufe ist immer ein Begriff dafür, dass Wesenheiten ihr Ich entwickeln, ihr eigenständiges Ich entwickeln. Also das entwickeln sie so, dass jeder Achai sein eigenes Ich bekommt. Aber eben, es hat nicht die Freiheit wie unser menschliches Ich. Und diese Achai, um dieses Ich zu entwickeln, arbeiten eben an dieser Saturn-Wärmesubstanz und es entstehen solche Wärmeeier, haben wir gesagt. Das ist so, das ist halt ein Bild dafür, gewisse Wärmestrukturen, in die sich der Saturn gliedert. Und das ist aber zugleich bereits die Urform unseres späteren physischen Leibes. Also gerade diese Wärmeeier, an denen die Achai eigentlich von außen her noch arbeiten, sie bilden, wieder auflösen, sie bilden, wieder auflösen, das geht dann in so einen gewissen rhythmischen Prozess. Und während dieses Bildens, Auflösens und so weiter, wird diese Wärmesubstanz zugleich von Schritt zu Schritt verdichtet. Also dieser Wärmeleib wird auch immer dichter. Und wir haben dann auch gesagt, also zum Schluss gelingt es den Achai teilweise gar nicht mehr, diese Wärmeeier aufzulösen, weil die sind dann schon zu verdichtet und ihre Kraft reicht nicht aus, das wieder völlig zu vergeistigen. Da müssen dann die Drohne selber wieder helfen, um das aufzulösen. Aber zugleich ist damit ein gewisses Karma auch, also ein gewisses Schicksal für die Achai selber verbunden. Weil eigentlich ist es ihre Aufgabe, diese Wärmeeier wieder aufzulösen. Sie müssen einmal so stark werden, dass sie die Spuren ihrer Taten sozusagen auflösen können. Das ist im Grunde dasselbe, was unsere Schicksalsereignisse bewirkt oder unsere karmischen Verwicklungen bewirkt. Wir müssen die Taten, die wir hier in der äußeren Welt setzen, auch selber wieder vergeistigen, also das heißt die Spuren zum Verschwinden bringen. Und solange wir das nicht geschafft haben, solange müssen wir immer wieder in diese Welt herein oder in eine zumindest ähnlich geartete Welt. Bei den Achai ist es dann so, dass sie diese Aufgabe eben auf der alten Sonnenentwicklung fortsetzen müssen und dort dann das lernen müssen. Ja, damit sind wir bei der alten Sonnenentwicklung. Also das heißt, nach dem alten Saturn vergeistigt sich das ganze Gebilde wieder. Also es geht aus dem sinnlich-physischen, wobei eben das physische waren maximal Strahlungswärme, wenn man so will, Wärmestrahlung. Das ist das dichteste physische, was es gegeben hat, das dichteste sinnliche. Von dem vergeistigt sich's wieder in einen ätherischen, in einen astralischen, also seelischen Zustand und dann bis ins Geistige hinauf, wobei im Geistigen dann auch noch zwei verschiedene Daseinsformen, also das Geformte, das sogenannte Rupa-Zustand, wenn wir dann noch genauer darauf kommen, und der Arupa-Zustand, also wo es eigentlich nur mehr der schöpferische Urgedanke ist, der dahinter steht, möchte ich sagen, aber noch nicht ein gedanklich-geistiges, ausgearbeitetes Gebilde, sondern wirklich nur der Keim dazu, in dem alles drinnen steckt zwar, aber wo es noch nicht in einer bestimmte einseitige Struktur ausgearbeitet ist. Ich werde das dann später noch bei der eigentlichen Erdentwicklung noch ein bisschen näher besprechen, womit man das vergleichen kann in unserem eigenen Erleben. Da kommen wir dann nämlich gleich auch ein bisschen hin, das zu vergleichen mit dem, was passiert, wenn wir selber schöpferisch sind. Ja, also die alte Sonne, also die zweite Verkörperung unseres Planetensystems, manchmal bezeichnet Steiner auch als den Kosmos der Stärke. Der nächste dann der Mond ist der Kosmos der Weisheit, unsere Erde ist der Kosmos der Liebe. Für einen alten Saturn habe ich nichts gefunden, dass das noch irgendeine Bezeichnung hätte. Das habe ich immer wieder mal wo gesucht, aber wüsste ich nicht, dass es da noch eine eigene Bezeichnung dafür gibt. Die Entwicklung der alten Sonne steht unter der Regentschaft der Geister der Weisheit. Also der alte der alte Saturn waren die Throne, die waren die eigentlichen, die hinter der ganzen Entwicklung gestanden sind. Jetzt sind es die Geister der Weisheit, die sind eine Stufe darunter, unter den Thronen. Sind also eine etwas niedere Hierarchie. Aber hinter den Geistern der Weisheit, so als alleroberster Regent, steht der Christus. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die einzelnen planetarischen Entwicklungsstufen einen Zusammenhang mit der Trinität haben. Der alte Saturn mit der Vatergottheit, die alte Sonne mit der Sonnesgottheit, also mit dem Christus, und dann die Mondenentwicklung mit dem Heiligen Geist. Aber das ist so das, was im Hintergrund wirkt. Das Wichtige, was hier geschaffen wird für den Menschen, ist der Ätherleib einerseits, andererseits also der Ätherleib des Menschen. Nach außen hin wird substanziell jetzt diese Sonnenwelt verdichtet bis zum Gaszustand, also oder Luftzustand, bis zum Luftelement, wenn man so will. Und zugleich als feinerer Zustand entsteht der Lichtäther zunächst einmal. Also es, ja, alter Saturn war nur Wärme. Wärme, die zwei Seiten hat, ätherische Wärme, sinnliche Wärme. Sinnliche Wärme wäre also diese Strahlungswärme, aber dahinter ist noch das Ätherische. Das sind eigentlich zwei Seiten desselben, kann man sagen. Da geht es sehr stark ineinander über. Jetzt auf der Sonne differenziert sich das in ein dichteres nach unten hin und ein dünneres, feineres nach oben hin. Das dichtere ist das Luftelement, das feinere nach oben hin ist das ätherische Lichtelement, also das, der Lichtäther. Noch etwas ist wichtig, auf dem alten Saturn wurde außer dem physischen Leib des Menschen auch der Geist des Menschen veranlagt. Der Geist des Menschen ist eigentlich sozusagen die schöpferische Kraft, die bis ins Physische wirken kann. Also das ist nicht zufällig. Unten wird der physische Leib als Wärmekörper zunächst einmal entwickelt und oben dazu die schöpferischen Kräfte, die dazu notwendig sind. Und das sind eigentlich die Kräfte des Geistes Menschen, die wir irgendwann einmal in Besitz nehmen sollen. Und auf jeder späteren Entwicklungsstufe wird natürlich das alles auch weiter ausgearbeitet, aber da fängt's an, also unten physischer Leib, ganz oben Geist des Mensch als die schöpferische Kraft dazu. Jetzt auf der alten Sonne wird der Ätherleib des Menschen veranlagt und dazu die schöpferischen Kräfte, die Ätherisches hervorbringen können, das ist der Lebensgeist. Der Lebensgeist ist auch, also die Kräfte des Lebensgeistes haben auch immer sehr starke Verbindung mit dem Christus und das hängt damit zusammen, dass der Christus eigentlich der oberste Regent ist, der dahinter steckt, hinter dieser ganzen alten Sonnenentwicklung. Und noch etwas wird veranlagt, auch das ist wichtig, Sie müssen sich das nicht alles Ihr müsst euch das nicht alles merken, weil das kann man sich eh nicht alles merken. Es geht nicht darum, dass man immer wieder mal ein bisschen so die Bilder durchziehen lässt, als Vorbereitung für das, was dann kommt. Auf dem alten Saturn wurde auch bereits vorbereitet, das, was später beim Menschen Willenskraft wird. Auch wieder nicht zufällig, weil die Saturnwärme ist entstanden durch das Willensopfer der Throne. Die haben ihre Willenskräfte eigentlich hingeopfert. Und Wärme ist sozusagen verwandelte Willenskraft. Und in diesem ganzen Prozess wurde eben auch bereits die Anlage dafür geschaffen, dass der Mensch später einmal den Willen entwickeln kann. Also Wille ist etwas, was es im Astralischen eigentlich lebt, als Seelenfähigkeit, als Seelentätigkeit lebt oder das einen Ausgangspunkt hat, aber dann bis ins Körperliche hinein aktiv werden kann. Das wurde also auf dem alten Saturn bereits veranlagt. Jetzt auf der Sonnenwelt, auf der alten Sonne, wird die Grundlage für das Gefühlsleben gelegt. Es entstehen dann, es kommen also auf dieser alten Sonnenwelt auch diese Wärmeeier, die es schon auf dem Saturn gegeben hat, wieder heraus. Das ist auch das Typische, dass alte Entwicklungen zuerst einmal wiederholt werden, bevor es weitergeht. Also diese Wärmeeier kommen heraus, aber sie werden dann auch langsam verdichtet, so dass sie auch dieses Luftelement aufnehmen. Also es sind dann sozusagen warme Lufteier oder wie immer man es will. Also das Ganze ist auch von Gasströmungen durchzogen. Und verbunden damit ist jetzt die Ich-Entwicklung der Erzengel. Die machen jetzt ihre Menschheitsstufe durch auf der alten Sonne. Die Achai sind schon eine Stufe weitergekommen, aber jetzt machen die Erzengel ihre Ich-Entwicklung durch. Und wieder dadurch, dass sie eben arbeiten an diesen Gebilden jetzt, also an diesen Wärmeluftgebilden, die da vorhanden sind. Und sie haben insofern eine große Tätigkeit, eine wichtige Tätigkeit. Also während die Achai auf der alten Sonne haben diese Wärmeeier immer aufgelöst, wieder entstehen lassen, aufgelöst, wieder entstehen lassen. Die Erzengel machen das Ganze in ähnlicher Weise, und zwar vor allem bezogen auf das Luftelement, das drinnen ist. Also sie lassen dieses Luftelement, das aber zugleich durchleuchtet ist vom Lichtäther, das lassen sie hervortreten, lassen es wieder verschwinden, lassen es hervortreten, lassen es wieder verschwinden. Das hat zur Folge, dass diese ganze alte Sonnenwelt in so einem gewissen rhythmischen Wechsel zu leuchten beginnt, sich wieder verfinstert, zu leuchten beginnt, sich wieder verfinstert. Also so wie ein Lichteinatmungs-Ausatmungsprozess ist das, der stattfindet. Das Interessante ist ja, dass man im Kosmos draußen durchaus Sterne findet, die genauso eine Charakteristik haben. Es gibt sogenannte Pulsare. Das ist eine ganz bestimmte Art von Sternen, die ein rhythmisches Aufleuchten und Verfinstern haben. Aufleuchten und Verfinstern. Nur so als Vergleich, als Hinweis. Weil an sich müssen wir ja denken, dass auch in den Welten da draußen Entwicklungen vor sich gehen. Jetzt geht es nicht darum, dass da irgendwelche grünen Mandeln zu uns kommen, aber mit jeder dieser Welten sind natürlich geistige Wesenheiten verbunden, die dort auch in irgendeiner Form ihre Entwicklung durchmachen. Ob die jetzt so in physisch-körperlicher Gestalt herumlaufen, ist wieder ein anderes Kapitel. Also überhaupt auf solchen Sonnenwelten werden sie sicher nicht so herumlaufen. Aber es sind geistige Wesenheiten damit verbunden. Und die Aufgabe unserer höchsten Hierarchien, also Throne noch wenig, aber Cherubim und Seraphim vor allem, ist auch einen gewissen Kontakt mit den anderen Sternenwelten, mit den anderen Sternensystemen aufzunehmen und das sozusagen in ihre Arbeit einzubeziehen. Und das ist etwas, was dann bis hereinwirkt. Aber das sind natürlich Dinge, die sehr, sehr, sehr weit weg sind. Also die Erzengel machen hier ihre Ich-Entwicklung durch. Und im Zuge dieses ganzen Prozesses nehmen diese Wärmelufteier ja eben auch das Ätherische in sich auf. Also sie werden auch innerlich lebendige Gebilde. Wobei die Lebenskraft, die darinnen ist, jetzt eigentlich die Lichtätherkraft ist. Denn eine höhere gibt's noch nicht. Also es ist noch nicht der eigentliche Lebensäther. Das heißt, dieses Leben dieser Saturn, dieser Sonnenluftwärmeeier oder Luftwärmegebilde ist noch nicht vergleichbar mit unserem Leben in der Erdenwelt. Weil unsere Lebenskräfte hier in der Erdenwelt sind dadurch charakterisiert, dass eben auch dieser Lebensäther da ist, die höchste Ätherform. Die gibt's dort noch nicht. Also, das Ganze ist das ein Lichtleben, das es gibt. Und nachdem also dieser Prozess entwickelt ist und die Erzengel dadurch zu ihrem Ich gefunden haben, dann wird das Ganze wieder vergeistigt, geht wieder in ein sogenanntes Pralaya hinein, also durch eine Weltennacht durch, wenn man so will, und kommt dann wieder heraus als der alte Mond. Das ist also die nächste Entwicklungsstufe, der alte Mond. Hat wieder also mit unserem Mond natürlich zunächst einmal nichts zu tun. Das müsste man sich einmal an einem anderen Vortrag anschauen, warum trotzdem der Name Mond gerechtfertigt ist. Es gibt gewisse Beziehungen, aber es ist also nicht zu verwechseln mit unserem Mond. Ist also die dritte Verkörperung unserer Erdenwelt, auch Kosmos der Weisheit genannt, weil eine der Aufgaben war also, Weisheit zu entwickeln. Also etwa das, was hinter unseren heutigen Naturgesetzen steht, was sehr weisheitsvoll ist, das ist eigentlich erst im Zuge dieser alten Mondenentwicklung herausgekommen, gebildet worden. Das ist eigentlich erst fertig am Ende dieser alten Mondenentwicklung, dass Weisheit in der Natur ist, dass wir halt überall Weisheit in der Natur finden. Was aber auch so viel heißt wie, die alte Mondenwelt selber war über lange Strecken noch sehr wenig weisheitsvoll und erst recht die alte Sonnenwelt oder die alte Saturnwelt, da war noch sehr, sehr wenig Weisheit in der damaligen Natur zu finden, die halt beim alten Saturn nur eine Wärmenatur war, dann eine Wärmeluftnatur war, aber da gab es noch wenig Weisheit drinnen. Während der Mondenzeit, Mondenentwicklung soll das gebildet werden. Welche Wesenheiten sind es jetzt, die diese Entwicklung leiten? Es sind die Geister der Bewegung. Also alter Saturn waren die Throne oder auch Geister des Willens genannt. Auf der alten Sonne die Geister der Weisheit, das sind die, die eine Stufe darunter stehen, und noch eine Stufe darunter stehen die Dyname, ist die Geister der Bewegung. Bitte?
Aber dadurch, dass immer ein Entwicklungsschritt zum nächsten sind, sind eigentlich relativ gesehen immer auf der gleichen Ebene.
Ja, es, natürlich, also man muss unterscheiden sozusagen zwischen den Wesenheiten und den Rang. Ordnungen, das ist wichtig. Also wenn etwa auf dem alten Saturn die Archai ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, heißt das, die Wesenheiten, die heute Archai sind, haben damals ihre Menschheitsstufe durchgemacht. Damals waren sie unter Anführungszeichen Menschen, also dort, wo wir sind. Ja, genau. Das ist immer sehr, sehr verwirrend und schwierig, also zu unterscheiden zwischen den Wesenheiten selber und den Rangstufen. Und eben auch jetzt die Erzengel, die auf der Sonne ihre Entwicklung durchmachen, die waren damals Menschen eben. Heute sind sie Erzengel. Also die Geister der Bewegung sind die eigentlichen Regenten dieser Entwicklung, dahinter aber auch das, was man den Heiligen Geist nennt, also die dritte Person in der Trinität, die als oberster Regent dahinter wirkt. Und das ist die eigentliche Quelle der Weisheit, sozusagen der Heilige Geist, also aus dem kommt das heraus. Diese Mondenentwicklung ist jetzt insofern interessant, es kommt jetzt noch zu einer stärkeren Verdichtung, durch diese stärkere Verdichtung entsteht jetzt das Wasserelement. Die Verdichtung bedeutet im Übrigen auch, wie soll man sagen, dass dieses Gebilde immer kleiner, immer enger wird. Also der alte Saturn heißt auch unter anderem deswegen alter Saturn, weil er eine Größe hatte, die ging bis zur heutigen Saturnbahn etwa. Ja, also dort, wo heute unser Saturn herumläuft, weit draußen im Planetensystem, bis dorthin erstreckte sich in etwa der alte Saturn. Und bei der alten Sonne Jetzt wird man sagen, naja, bis zur Sonne, bis dort, wo die Sonne ist. Nein, Edge nicht, sondern bis dort, wo der Jupiter heute läuft. Das ist nämlich die nächste Planetensphäre, also bis dorthin wurde das verdichtet. Und jetzt auf der alten Mondenwelt ist noch eine stärkere Verdichtung bis dort, wo der Mars herumläuft. Also bis zur Marssphäre wird das Ganze jetzt verdichtet. Aber das Ganze ist jetzt sehr, sehr dramatisch, mit sehr dramatischen Ereignissen verbunden, die dann letztlich auch zu einer Spaltung erstmals führen, dieses ganzen Weltgebildes. Es spaltet sich jetzt nämlich in etwas, was als Sonne herausgeht oder sogar das Zentrum bildet, und etwas, was dann der eigentliche alte Mond ist, der diese Sonne umkreist. Diese Spaltung hat es beim alten Saturn nicht gegeben, die hat es im Wesentlichen bei der alten Sonne nicht gegeben, nur einen ganz kleinen Vorblick hat es gegeben, muss man auch dazu sagen, dass ja bei jeder planetarischen Entwicklung erstens einmal alte Zustände wiederholt werden, künftige sehr schemenhaft vorausgenommen werden, in sehr flüchtiger Form vorausgenommen werden kann. Weil ganz können sie ja nicht vorausgenommen werden, weil vieles sich erst ja viel später entscheidet überhaupt. Das ist so mehr nur ein Rohentwurf, eine Art Modell, das in die Welt gestellt wird. Heute halt ein Modell von kosmischen Dimensionen. Aber es ist immer etwas also von der Zukunft auch drin. Und insofern gibt es natürlich schon eine leichte Andeutung dieser Spaltung früher, aber das ist wirklich nur ein sehr flüchtiges Bild. Wirklich durchgeführt wird sie jetzt auf der alten Mondenwelt. Und das ist wirklich sehr dramatisch, weil das eigentlich auch eine Scheidung der Geister bedeutet. Damit entstehen zum Beispiel jetzt so richtig die luziferischen Wesenheiten, die sich verbinden mit dieser Mondenwelt, die jetzt herumkreist, um die Sonnenwelt. In der Sonnenwelt bleiben die feineren, die höher entwickelten Elemente drinnen, also namentlich die ätherischen Elemente, also Lichtätherelement, Wärmeätherelement, dann etwas, was neu entsteht, der Klangäther. Das ist etwas, was neu entsteht auf der alten Mondenwelt, ist das Höchste. In dem Klangäther im Übrigen ist auch die Grundlage für die weisheitsvolle Ordnung zu sehen. Nicht umsonst nennt der Steiner den Klangäther oft auch den chemischen Äther, das ist also zum Beispiel das, was die Stoffe ordnet dann später, oder auch den mathematischen Äther. Also die mathematischen, die Zahlenzusammenhänge, diese ganze Gesetzmäßigkeiten, die damit verbunden sind, das lebt eigentlich in dem Klangäther drinnen, als gestaltende Kraft drinnen. Also das heißt, wenn heute die Naturforscher ihre Formeln entwickeln und damit die Natur beschreiben wollen, bis zu einem gewissen Grad einseitig, aber manches doch einigermaßen treffend beschreiben, halt sehr abstrakt beschreiben, oder zumindest erscheint es sehr abstrakt für den, der nicht die Geheimnisse der Mathematik so ganz innerlich erleben kann. Ich meine, für den, der Mathematik wirklich erleben kann, wird sie zur Musik des Kosmos in irgendeiner Weise. Manche, man denke an den Kepler, der ja genau von dem gesprochen hat, aber auch heutige Forscher, manche erleben also einfach die unheimliche Schönheit der Formeln der Mathematik. In ihrer inneren Harmonie einfach, in ihrer inneren Stimmigkeit. Also da ist was sehr Großartiges drinnen, was sich halt nicht jedem Menschen erschließt. Aber da steckt sehr viel drin. Und das ist die Grundlage dieser Weisheit, die dem alten Mond einverleibt wird, namentlich mit diesem Klangäther-Element. Also im Lichtäther ist diese Weisheit eben noch nicht drinnen. Im Lichtäther ist etwas von Schönheit auch drinnen. Also diese Sonnenwelt, die alte, auf der dieser Lichtäther entwickelt wurde, hat durchaus auch etwas mit der Schönheit zu tun, aber noch nicht die Weisheit. Dazu ist der Klangäther notwendig. Und jetzt aber diese Dramatik entsteht jetzt dadurch, dass die hohen, die höchsten geistigen Wesenheiten einfach diese Verdichtung bis zum Wasserelement nicht mitmachen wollen oder können. Sie finden dort für sich keine Entwicklungsbedingungen mehr. Denn je dichter die Elemente werden, desto, naja, wie soll ich sagen, zäher wird die ganze Masse, desto schwerer wird sie zu bearbeiten. Und da können also die höheren geistigen Wesenheiten ihre Kräfte nicht mehr voll zur Geltung bringen. Sie wollen etwas haben, was viel schneller, viel rascher zu durchformen ist, sich wieder auflösen lässt und so weiter. Und das heißt, sie suchen sich jetzt einen eigenen Wohnplatz und andere Wesenheiten aber sagen, wir gehen mit dem festen Element hinaus. Hat aber dann zur Folge, dass sie eben ihre Fähigkeiten nicht mehr voll zur Reife bringen können. Weil einfach die geistigen Kräfte zu der Zeit überhaupt noch nicht stark genug sind, um bis in dieses Wasserelement hineinzuarbeiten. Das gab es ja vorher eben noch nicht. Das ist was ganz was Neues. Und die Wesenheiten müssen erst lernen, überhaupt auch mit diesem dichten Element umzugehen. Also es ist auch nicht so, dass alles problemlos funktioniert in der Weltentwicklung. Ist gar nicht so leicht. Also hier erstmals treten gröbere Schwierigkeiten auf, das, was geschaffen wurde, auch weiter zu bearbeiten. Das ist das Interessante also an dieser alten Mondenwelt. Und ein Teil jetzt der geistigen Wesenheiten gehen aber mit und nehmen in Kauf, dass sie nicht alle ihre Kräfte umsetzen können dort, um diese Welt zu gestalten, aber sie gewinnen dafür, wie soll ich sagen, ein eigenständiges Reich in einer gewissen Weise. Und die anderen sagen aber, wir schöpfen unsere ganzen Kräfte aus, aber wir müssen dazu also in diese dünneren Elemente hineingehen und die ziehen wir heraus. Und so trennt sich jetzt also die Sonnenwelt von der Mondenwelt. Und mit der Mondenwelt verbunden nehmen jetzt die Wesenheiten, die sich nicht voll entwickeln können, die dadurch luziferische Wesenheiten werden. Also dadurch eben in gewisser Weise zurückbleiben in ihrer Entwicklung, nur teilweise ihre Kräfte entwickeln. Und in der Folge im Zuge dieser ganzen Trennung gibt es also heftigste Auseinandersetzungen zwischen den Wesenheiten. Also während dieses ganzen Prozesses passiert, dass also diese Trennung passiert, eigentlich währenddessen diese alte Mondenwelt verdichtet wird bis zum Wasserzustand. Also man muss sich denken, die alte Sonne war so groß wie die Jupitersphäre. Etwa. Jetzt wird das Ganze verdichtet bis zur Marssphäre und während dieses Prozesses, wo das ganze Gebilde verdichtet wird bis zur Marssphäre, während dieses Prozesses beginnt jetzt auch diese Trennung. Und Endeffekt ist dann, dass der Mond, dieser alte Mond, dort kreist, wo heute in etwa die Marsbahn ist. Also in der Entfernung kreist das um die Sonnenwelt. Die zieht sich zwar in gewisser Weise noch mehr zusammen, wird noch kleiner, aber eben nur mit den feinsten Elementen. Es nimmt also nur das Allerfeinste mit. Und dadurch macht dieses Zusammenziehen nichts, weil im Wesentlichen sind es also die Ätherelemente, also Klangäther, der neu entsteht, Lichtäther, Wärmeäther und ein bisschen was vom Luftelement. Aber auch nur einen Teil, ein größerer Teil bleibt bei dieser alten Mondenwelt. Diese alte Mondenwelt hat in sich einen Teil des Wärmeelements, der bleibt auch als ein Teil davon dort. Ein Teil geht zur Sonne, ein Teil bleibt aber auch im alten Mond. Luftelement bleibt sehr viel beim alten Mond und das gesamte Wasserelement, also das Eigentliche, was sich verdichtet zum Wasser, das bildet dann diese alte Mondenwelt, diese im engeren Sinn jetzt, von der sich die Sonne abgetrennt hat. Also sehr kompliziert das Ganze. Aber während dieses Prozesses, also der Verdichtung, wo das Ganze jetzt schrumpft von der Jupiterbahn bis zur Marsbahn, da gibt es eben heftigste Auseinandersetzungen. Das ist also verbunden mit Auseinandersetzungen zwischen den geistigen Wesenheiten. Und Da sagt ja Rudolf Steiner, das ist das, was man im Okkultismus nennt, den Streit am Himmel. Und eine der Spuren davon ist das, was heute noch sichtbar ist im Kosmos. Das ist dieses Planetoidenfeld, das zwischen Mars und Jupiterbahn, also Asteroidenfeld, das sind Trümmer eines Planeten, wenn man so will. Also das sind die Spuren, die Reste, aber natürlich jetzt verdichtet bis zu unserer Erdenerscheinung, aber das sind die Spuren sozusagen, die von diesem Streit am Himmel zurückgeblieben sind. Aber der Ursprung ist also dort schon in der alten Mondenwelt zu suchen. Und so wie es heute ist, ist es natürlich erst passiert, dass diese Zustände im Zuge der Erdentwicklung wiederholt wurden. Und da hat sich das Ganze dann auch gleich sehr stark verfestigt und verdichtet. Also da rasen dort diese Trümmer herum. Teilweise dann auch mit sehr exzentrischen Bahnen. Also dieses zwischen Mars und Jupiter Bahn ist auch nur sehr relativ zu nehmen. Manchmal rasen sie auch weit darüber hinaus oder tauchen weiter herunter. Das ist im Einzelnen sehr kompliziert. Und mit dieser Trennung dieser beiden Welten jetzt eigentlich, also Mond und Sonne sozusagen, entsteht auch die Möglichkeit des Bösen, wenn man so will. Also die Möglichkeit des Bösen insofern als Möglichkeit, dass es geistige Wesenheiten gibt, die eine andere und widersprüchliche Entwicklung zu dem nehmen, was die Wesenheiten vorhaben, die mit dieser Sonnenwelt verbunden sind, die sich herausgezogen haben. Eben dadurch, dass die luziferischen Wesenheiten jetzt da sozusagen ins Exil gegangen sind, ist es ihnen möglich, eine gewisse eigenständige Entwicklung auch durchzumachen. Obwohl sie letztlich nicht aus eigenem Entschluss dorthin gegangen sind, sondern sie sind eigentlich dazu verdonnert worden, dorthin zu gehen, abkommandiert worden. Aber dadurch, dass sie hinausgegangen sind, haben sie eine gewisse Selbstständigkeit gewonnen und aus diesem Selbstständigwerden heraus ist eben auch dieser gewaltige Streit entstanden jetzt. Die konnten sich erstmals auflehnen gegen die Hierarchien, die auch über ihnen stehen. Oder gegen andere Wesenheiten, die auf gleicher Ebene auch sind, die gleiche Hierarchien sind. Also die Möglichkeit gab es vorher gar nicht, dass sich Wesenheiten auflehnen. Sondern das war eine durchgehende Entwicklung. Und in dieser alten Mondenwelt, auf dieser alten Mondenwelt machen die Engel, die Angeloi, ihre Menschheitsentwicklung durch, entwickeln ihr Ich, entwickeln es namentlich jetzt auf dieser Mondenwelt im engeren Sinn, also auf diesem Himmelskörper, der sich herausgelöst hat. Was heißt denn das? Das heißt aber, dass bei den Engeln, die stehen schon ein bisschen dazwischen, zwischen diesen rein erhabenen Wesenheiten, die mit der Sonnenwelt sind, und den luziferischen, die da mit der Mondenwelt verbunden sind. Und das heißt, die Engelwesenheiten sind in ihrer Entwicklung so, dass sie schon ein bisschen hin und her gerissen werden zwischen den beiden. Und auch selber schon eine gewisse Entscheidungsfreiheit haben, welcher Richtung folge ich. Also die Engel sind in dieser Form uns Menschen noch am nächsten, insofern als sie eben auch eine gewisse Freiheit haben, sich zum Guten zu wenden oder sich zum Bösen zu wenden. Bei uns ist diese Möglichkeit dann noch viel radikaler, aber bei den Engeln beginnt es. Die Erzengel haben das noch nicht. Das ist das Interessante. Es gibt nur natürlich Widersachermächte aus dem Bereich der Erzengel, aber die sind eben abkommandiert worden. Die Engel, die jetzt da auf der alten Mondenwelt ihre Menschheitsstufe durchmachen, die gewinnen als erste so eine leise Möglichkeit, wirklich ganz aus eigenem heraus, aus eigenem Entschluss heraus, sich entweder dahin oder dorthin zu wenden. Ja, und nachdem also die, im Zuge dessen, dass also die Engel ihre Entwicklung durchmachen, wird natürlich auch weiterentwickelt das, was Anlage des Menschen ist. Also auch der Leib des Menschen nimmt jetzt das Wasserelement in sich auf, das ist wichtig. Es wird überhaupt dem Menschen eingegliedert, jetzt das Wesensglied des Astralleibes, also alter Saturn physischer Leib, dann auf der Sonne ist, alten Sonne ist dazugekommen der Ätherleib, jetzt am alten Mond kommt der Astralleib dazu. Der Astralleib in einer Form, wo aber schon jetzt die luziferischen Wesenheiten in der Nähe sind zumindest. Also das heißt, da grieselt es schon ein bisschen bei diesem Astralleib. Was Ätherleib ist, physischer Leib, ist eigentlich noch ganz rein und erhaben, aber da im Astralleib, da ist schon ein bisschen so immer die Gefahr, dass was Böses, was Widersachermäßiges auch hineinkommt. Dann wird natürlich, indem der Astralleib gebildet wird, wird zugleich auch oben veranlagt die schöpferische Kraft, die Astralisches hervorbringen kann, und das ist das Geist selbst. Das Geist selbst, das sind sozusagen die geistigen Kräfte, die aus dem Nichts heraus Astralisches schaffen können. Und das wird zugleich vorbereitet. Und nach innen zu, von den Seelenkräften her, wird die Möglichkeit des Denkens begründet. Also von den drei Seelenkräften jetzt das Denken. Wir hatten am alten Saturn Wille, Sonne Gefühl und jetzt auf dem alten Mond kommt das Denken dazu. Das passt sehr gut, weil das ja auch die Welt der Weisheit ist oder wo die Weisheit langsam entwickelt wird. Also etwas von diesen Kräften wird aufgenommen und damit vorbereitet, sagen wir mal so, das, was bei uns dann später denken wird. Damit hat diese alte Mondenwelt ihre Aufgabe erfüllt. Das Ganze geht wieder in einen geistigen Zustand über, also wieder in dieses sogenannte Pralaya hinein, wo äußerlich dann überhaupt nichts zu bemerken ist. Und dann kommt die Erdenwelt heraus. Also dann sind wir endlich dort, wo wir heute stehen. Und da haben wir aber auch gesagt, ja, diese Entwicklung jedes Planetenzustandes läuft aber in sieben sogenannten Runden ab. Also in der ersten Runde der Erdenentwicklung wird jetzt wiederholt der alte Saturn in abgekürzter Form und auch in leicht veränderter Form, sodass damit also jetzt vorbereitet wird, namentlich der physische Leib des Menschen, das Ich dann später aufzunehmen. Das wird schon in gewisser Weise vorbereitet, weil auf dem alten Saturn selber war vom Ich des Menschen noch überhaupt keine Rede. Da war zwar vom Ich der Achaia gewisse Rede, aber nicht vom Ich des Menschen. Also das Ganze muss sozusagen ein bisschen modifiziert, angepasst werden, und dazu ist diese erste Runde der Erdenentwicklung notwendig. Und dann gibt es die zweite Runde, da wird die Sonnenentwicklung kurz wiederholt, der Ätherleib wird entsprechend angepasst und in der dritten Runde dann die alte Mondenwelt, da wird es eben schon wieder sehr dramatisch, weil da passiert auch wieder diese Spaltung und da wird vorbereitet der Astralleib darauf, das Ich dann einmal aufzunehmen. Das ist also eine ganz besonders wichtige Entwicklung, weil das Ich ja zunächst einmal unmittelbar ins Astralische eintaucht und am unmittelbarsten vom Astralischen umgeben wird, nicht? Weil das Ich ist ja eigentlich das Zentrum der Seele, dann könnte man sagen. Und die Seele, wenn wir auch das noch präzisieren wollen, was ist die menschliche Seele im Unterschied zum Seelenleib? Die Seele, die menschliche Seele ist dann das, was das Ich, was entsteht dadurch, dass das Ich arbeitet an dem Astralleib rundherum und was es sich davon durch seine eigene Tätigkeit erobert, das ist die eigentliche menschliche Seele. Das andere ist noch Seelenleib sozusagen, das ist naturgegeben, aber es gibt einen anderen Teil, wo das Ich unbewusst zumindest, aber schon arbeitet daran. die Erdentwicklung wird eben ja genannt auch der Kosmos der Liebe. Also die Aufgabe, die eigentliche Aufgabe der Erdenentwicklung ist die Liebe zu entwickeln. Und die Liebe hängt aber zusammen, auch mit, also untrennbar zusammen mit der Freiheit des Menschen. Und die Liebe eben in ihrer höchsten Form, in ihrer geistigsten Form, besteht eben darin, dass der Mensch aus seiner Freiheit wieder die Verbindung mit der geistigen Welt, mit anderen geistigen Wesenheiten sucht, aber dass es aus der völligen Freiheit des Menschen heraus passiert. Also das Wesen der Liebe ist immer mit dem der Freiheit verbunden. Also solange es zwanghaft passiert, ist es höchstens eine Vorbereitung für die eigentliche Liebe. Aber die wirkliche Liebe besteht also in der Verbindung mit letztlich, in letzter Konsequenz mit allen anderen geistigen Wesenheiten, aber aus der Freiheit heraus. Also das ist das Ziel der Entwicklung. Da haben wir noch einiges vor uns, dass das wirklich funktioniert. Und es soll ja so weit sein, dass dann später auf dem neuen Jupiter, also in der nächsten planetarischen Entwicklung, das bereits wie eine Naturkraft herauskommt. Also Steiner sagt dann so, überall wird einem die Liebe entgegenduften sozusagen. So wie heute die Welt weisheitsvoll geordnet erscheint, so wird sie dann also liebevoll gebaut erscheinen. Das heißt, da liegt sehr, sehr, sehr viel drinnen. Und was wir vorbereiten müssen, und der Punkt ist, alles das, was eben an Liebe uns entgegentreten wird in diesem neuen Jerusalem, auf diesem neuen Jupiter, das wird nur dann vorhanden sein, wenn wir heute dazu die entsprechenden Kräfte durch unser Ich hereinholen. Also wenn wir davon gesprochen haben, die alte Schöpfung, auch jetzt noch der Anfang unserer Erdenwelt, also auch das, was zunächst die Elohim noch geben mit dem, was in der Schöpfungsgeschichte geschrieben wird. Das sind noch die alten Kräfte, die nicht durch das Tor unseres Ichs durchgehen, sondern außen herum sozusagen, durch die ganze Natur hindurchgehen. Diese Kräfte tragen aber nichts dazu bei, dass später einmal auf dem neuen Jupiter das Liebe-Element vorhanden sein wird. Die können es zustande bringen, dass der neue Jupiter weisheitsvoll geordnet ist, dass er diese Kräfte drinnen hat, die auf der Sonnenwelt entwickelt wurden, auf der Saturnwelt, das alles können sie hineinbringen, aber die Liebe nicht. Die Liebe geht auf diesem Weg nicht hinein. Nur das, was jetzt durch unser Ich hindurchfließt, das kann vorbereiten, dass auf dem neuen Jupiter einmal die Liebe wirklich wie eine Naturkraft wirken wird. Überall, auch in der Natur draußen. Also etwas, was man sich ja heute noch gar nicht wirklich vorstellen kann, wie das sein wird. Aber dass es sein wird, hängt mit uns zusammen. Also wir haben in der Hand, das Tor dafür zu öffnen, für diese Entwicklung, oder es zu schließen. Die Erdentwicklung steht eben unter der Herrschaft der Geister der Form. Das sind also die Elohim, namentlich diese sieben Elohim. Die sind die Herren dieser Entwicklung. Die Trinität, das ist auch interessant, hat sich zurückgezogen. Die Trinität regiert die alte Saturnentwicklung, Vatergottheit, die alte Sonnenentwicklung, Sonnesgottheit, den alten Mond, der Heilige Geist. Und in die Erdentwicklung unmittelbar greift sie zunächst nicht ein. Sondern steht also so irgendwie drüber. Und das heißt, die Elohim bekommen jetzt in ihrer Schöpfungstätigkeit auch wiederum eine viel größere Freiheit in gewisser Weise, als die anderen schöpferischen Hierarchien hatten, also die Throne auf dem alten Saturn, die Geister der Weisheit auf der alten Sonne und die Geister der Bewegung auf dem alten Mond. Jetzt plötzlich die Geister der Form stehen in gewisser Weise allein da Und die Hierarchien darüber halten sich in einem gewissen Abstand und sagen, macht's einmal. Tut ihr. Also daher wird wirklich mit einem gewissen Recht, mit einem gewissen sehr starken Recht von diesen Elohim als den wirklichen Schöpfern der Erdenwelt gesprochen. Eben bei den alten vorhergehenden planetarischen Entwicklungen steht eigentlich immer irgendeine Person aus der Trinität noch ganz besonders dahinter. Jetzt plötzlich nicht mehr so sehr. Obwohl der Christus natürlich schon auch eine gewisse Wirkung dabei hat, aber das werden wir auch sehen, wie der hereinkommt. Und das ist nämlich das Interessante, dass dadurch, dass dann die Christuskraft auch wieder hineinkommt, aber die neue Entwicklung eingeleitet wird, weil er auf eine ganz neue Art hereinkommt. Nämlich durch das Tor des Ichs herein. Das ist das Interessante. Nicht, weil die anderen sind nie durch das Tor des Ichs hindurch, haben nicht durch das Tor des Ichs hindurch gewirkt. Bei dem Christus ist das was anderes, aber das werden wir viel später noch sicher genauer besprechen. Ist nur mal so ein leichter Vorblick. Also es ist unheimlich komplizierte Geschichte in Wahrheit. Aber es ist kein Wunder. Ich meine, die Welt ist sehr kompliziert. Deshalb versuchen Sie gar nicht, es sich zu merken. Man merkt es sich nicht. Man merkt sich nicht. Irgendwann einmal, wenn man es immer mehr zum Bild verdichtet hat und das Bild lebendig geworden ist, dann kann man es irgendwann einmal an dem Bild ablesen und dann merkt man sich's auch, dann braucht man nicht einen Schummelzettel dauernd. Aber das ist nicht das Wichtige, dass man das unterratschen kann, welche Wesenheiten waren, wo waren, wie viele Runden, wie viele Formzustände, in welchen war was waren, wo. Das wäre akademisches Studium. So machen wir es an den Universitäten. Da muss man das genau unterbeten. Aber das ist im geisteswissenschaftlichen Sinn sinnlos, solange man es nicht wirklich selber erlebt.
Und wie passt das Ganze mit dem zusammen, was uns die Naturwissenschaft so erzählt, dass die Knall und dergleichen?
Ja, da haben wir das letzte Mal kurz gesprochen. Also wann nämlich, auf welche Zeit sich der Urknall maximal beziehen kann. So, genau. Und zwar nicht einmal ganz der Anfang der Erdentwicklung, weil jetzt ist es so, jetzt haben wir gesagt, da gibt es diese erste Runde, da wird der Saturn wiederholt. Zweite Runde, alte Sonne. Dritte Runde, alter Mond. Zwischen diesen Runden liegt jetzt auch wieder ein kleines, sogenanntes kleines Paralleier. Das heißt, die ganze Entwicklung verschwindet wieder aus der sinnlichen Erscheinung, geht in ein rein geistiges, so sehr hohes geistiges über und kommt aus dem wieder heraus. Und jetzt, nach diesen drei Wiederholungen, kommt die vierte Runde. Und das ist die eigentliche Erdentwicklung. Und Erdentwicklung heißt aber mit dem ganzen Kosmos, der dazugehört. Und das heißt, wenn sich die ganze Urknalltheorie oder sonst was auf was beziehen kann, dann auf diese vierte Runde der Erdentwicklung.
Aber nur auf unser Sonnensystem oder auf irgendwelche anderen Sterne auch? Wenn du sagst, dass die anderen Sterne in anderen Lebenheiten besetzt sind,
das, ja, ja.
Ihren eigenen Urknall.
Ja, ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also mit dem, dass Da könnte man jetzt sehr verschiedenste Hypothesen aufstellen. Es ist ja interessant, dass ja ganz fantastische Hypothesen in der Naturwissenschaft herumgeistern, also von Paralleluniversen und was Gott was allen möglichen. Also das heißt, es gibt unser Universum und daneben gibt es andere Universen und sonst was. Also das ist sehr schwierig zu entscheiden, aber unser Kosmos eigentlich, also mit den ganzen Sternen, mit den anderen Wesenheiten, die dort jetzt sind, sein mögen auf den anderen Sternen auch, das bezieht sich auf die vierte Runde der Erdentwicklung. Auf nichts anderes. Auf die vierte Runde der Erdentwicklung. Das Interessante ist, dass man jetzt dort unter Umständen, wie wir das mit dem Beispiel dieser pulsierend leuchtenden Sterne besprochen haben, wo möglicherweise also Wesenheiten gerade sowas durchmachen, wie wir es auf der alten Sonne durchgemacht haben, wo eben auch dieses rhythmische Aufleuchten und wieder Verschwinden war. Aber dann hängt es trotzdem zusammen mit unserer Erdenrunde. Für andere Wesenheiten mag das etwas völlig anderes bedeuten. Das ist jetzt sehr, 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 sehr schwierig, natürlich unter den Hut zu bringen. Aber indem wir hier unsere Erdenentwicklung durchmachen, sehen wir sozusagen teilweise in ganz andere Entwicklungszustände bei anderen Sternensystemen, die aber trotzdem eine gewisse Verbindung mit unserer Entwicklung haben und zu unserer Entwicklung auch dazugehören. Die Verbindung nehmen dann eben die Cherubim und Seraphim auf. Die Frage ist, wie schaut es dann in der nächsten Verkörperung sozusagen aus? Also es muss nicht heißen, dass die nächste Verkörperung unseres Planetensystems ist eigentlich dann fast zu klein gegriffen, unseres Kosmos. Und das gilt auch für die alten Entwicklungen, darum heißt es ja Kosmos der Weisheit, Kosmos der Stärke. Also es heißt gar nicht Planet der Stärke oder Planet der Weisheit, sondern Kosmos der Weisheit. Das heißt, gehören die Sterne rundherum dazu. Die Frage ist nur, ob alle die, die jetzt uns da draußen erscheinen, ob die in der Form dann in der nächsten Entwicklung für uns zumindest wieder erscheinen. Oder ob dort eben eine andere Entwicklung abzweigt, die mit unserer gar nichts mehr zu tun hat. Und daher für uns auch nicht mehr sichtbar ist. Das ist da wären wir dann bei den Paralleluniversen irgendwo. Das ist, mag ich aber jetzt noch keine definitive Antwort dazu zu geben, weil es einfach nicht geben kann. Also das ist sehr, sehr spekulativ. Aber es ist interessant, dass die Naturwissenschaft selber auf solche Ideen kommt. Also ich bin mir aber ziemlich sicher, dass also nicht alle Welten, die jetzt heute mit uns verbunden sind, dass die das immer bleiben müssen und immer in der Vergangenheit waren. Weil sind welche neu entstanden, zum Beispiel weiß ich nicht, während der alten Sonnenentwicklung, während der alten Mondenentwicklung, und die gehen jetzt eine Zeit lang ein gemeinsames Schicksal mit uns. Und dann geht es in eine andere Entwicklung hinein.
Und dann,
Das ist natürlich die Schwierigkeit. Also die Trinität ist natürlich jetzt überhaupt ein sehr schwieriger Begriff, was darunter zu verstehen ist. Das Auffällige ist ja, dass es auch wieder diese Dreigliederung drinnen gibt, die es auch bei den Hierarchien darunter schon gibt. Es gibt also Engel, Erzengel, Urengel. Dann gibt es also die Geister der Form, die Geister der Bewegung, die Geister des Willens, wieder so eine Dreiheit. Dann gibt es, Geister der Form, Geister der Geister der Bewegung, Geister der Weisheit. Das ist also wieder eine Dreiheit. Dann darüber Geister des Willens, Cherubim, Seraphim, das ist so die höchste Dreiheit. Und dann kommt die Trinität, also Heiliger Geist, Sohn und Vater, wobei das aber nicht mehr so eine klare hierarchische Abstufung ist. Ist der Sohn weniger als der Vater? Oder da gab es ja dann sehr viele theologische Streitigkeiten auch gerade um dieses Thema. Und wie ist es, wo kommt der Heilige Geist her? Entspringt der Heilige Geist nur aus dem Vater oder aus dem Vater und dem Sohn gemeinsam? Oder wie ist das zu verstehen? Und das hängt damit aber zusammen, jetzt können wir fragen, gibt es jetzt noch was darüber oder wie geht das weiter? Also Steiner selber sagt, im Prinzip ist es so, dass hier einfach das schon so hoch oben ist, dass hier auch für den sehr, sehr entwickelten Seher einfach die Unterschiede beginnen zu verschwimmen. Und es scheint aber doch zu sein, dass da in Wahrheit noch verschiedenste Stufen geistiger Wesenheiten darüber sind. Also die Trinität ist sozusagen ein zusammenfassender Begriff für Wesenheitenstufen, die noch über den Seraphim darüber stehen. Und nur dort kann man es dann kaum mehr im Detail unterscheiden sozusagen. Und das heißt, wenn man das aber jetzt als Gesamtbegriff nimmt für alle die geistigen Wesenheiten, die über den Seraphim stehen, und das nimmt als die Trinität, dann ist da sicher etwas drin, also wenn es also diese verschiedenen Entwicklungswege tatsächlich so gibt, wie ich das jetzt angedeutet habe, dann ist da sicher der Kern dessen drin, was auch für alle irgendwo zuständig ist. Das heißt also, die Trinität in ihrem eigentlichen Kern ist sicher für alle Entwicklungen zuständig. Irgendwie nur das sind also Dinge, über die man eigentlich wirklich nur mehr fantasieren kann, im Grunde. Also zumindest bei Steiner findet man nicht die geringste Anregung dazu, und der sagt da eben ganz offen, das ist einfach viel zu hoch oben. Und hat auch für unsere unmittelbare Entwicklung jetzt keinen bestimmenden Einfluss. Also das heißt, was sich dort tut oder so, wirkt sich nicht jetzt direkt für uns aus. Und vielleicht, hoffentlich oder wahrscheinlich werden wir, wenn wir eine nächste Entwicklungsstufe erreicht haben, also wenn wir dann etwa auf dem neuen Jupiter sind, dann werden wir auch da vielleicht tiefere Einblicke gewinnen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt während unserer Erdentwicklung schon alles durchschauen könnten. Und das sagte Rudolf Steiner, der schon in seinen philosophischen Werken aber immer angetreten ist gegen die Erkenntnisgrenzen. Er hat immer gesagt, also Erkenntnisgrenzen anerkennt er eigentlich nicht, höchstens temporäre Erkenntnisgrenzen, aber nicht prinzipielle, weil in der Philosophie seiner Zeit damals ist man ja dann davon ausgegangen, es gibt gewisse prinzipielle Grenzen der Erkenntnis, über die kann der Mensch nicht hinaus, Ende, aus, Punkt. Und namentlich übers Geistige, also das heißt Leben nach dem Tod und diese Dinge, kann man nichts wissen. Wissen kann man nur, was man äußerlich mit den Sinnen betrachten kann und was der Verstand darüber herausfinden kann. Das kann der Mensch erkennen, und alles, was darüber ist, das ist eine Grenze, die man nicht überschreiten kann. Und Steiner sagt aber, eben diese Grenzen kann man immer wieder überschreiten. Es gibt solche Grenzen, natürlich, und der Naturwissenschaftler hat recht, wenn er sagt, für ihn gibt es diese Grenze, aber das heißt nicht, dass alle bei dieser Grenze stehen bleiben müssen, sondern es gibt eine geistige Entwicklung, und dann schiebe ich diese Grenze hinaus und komme dadurch eine Stufe weiter, komme vielleicht in die Ätherwelt hinein und kann dort was erkennen. Und so geht es halt Schritt für Schritt weiter, diese Entwicklung. Aber dazu müssen wir eine gewisse geistige Entwicklung eben durchmachen. Und heute reicht die Entwicklung maximal dazu, so eine vage Ahnung davon zu bekommen, dass da oben die Trinität ist. Und gewisse Kräfte dieser Trinität zu erkennen, namentlich also mit der Christuskraft, haben wir es besonders zu tun, weil da noch das Besondere ist, dass die sehr, sehr weit sich zu uns herunterneigt, sozusagen. Und dadurch, das ist ja das Großartige, gerade, dass da eine geistige Kraft, die im Grunde jenseits unserer derzeitigen Begreifbarkeit ist, sich uns so zugewendet hat, uns so nahe gebracht hat, dass wir eigentlich wie einem anderen Menschen in gewisser Weise begegnen können. Und das ist also noch etwas ganz, ganz Spezielles, aber das heißt trotzdem noch nicht, dass wir also alle Rätsel der Trinität heute schon lösen könnten. Also vielleicht sind wir dann eben am neuen Jupiter eine Stufe weiter. Also treffen wir uns dann dort wieder. Irgendwann werden wir dann weitersprechen darüber, in irgendeiner Form wird es dann schon anders gehen. Ja, also dazu kann ich wirklich nichts sagen, also es sind nur so Anregungen, also, aber eines scheint doch sehr klar zu sein, also dass unser Kosmos mit den ganzen Sternen, die da draußen sind, mit den fernsten Galaxien, die da draußen sind, die gehören eben einfach zu unserem sinnlich erscheinenden Kosmos dazu. der ist in der Form entstanden in der vierten Runde der Erdentwicklung. Also das heißt, wenn man will, das Bild des Urknalls, das heißt dann nichts anderes, als dass das der Moment ist, wo das Ganze aus dem Prahlleier herauskommt und durchgeht zunächst. Wie geht denn das stufenweise? Es geht also so, dass zuerst es aus dem geistigen Zustand, aus dem Rupa-Zustand, also aus dem Arupa-Zustand, was also noch ein, wie soll ich sagen, ein schöpferischer Urgedanke ist. Naja, versuchen wir uns das gleich einmal ein bisschen zu Gemüte führen, also diese Eigenschaften. Womit kann man diesen Arupa-Zustand, also diesen höchsten geistigen Zustand, das entspricht also der höchsten geistigen Welt, die uns zunächst zugänglich ist, also das obere Devachan auch, wie es Steiner nennt, also die obere himmlische Welt. Da ist alles im geistigen Keimzustand drinnen. Versuchen wir uns hineinzuversetzen in den Moment, wenn wir irgendeinen schöpferischen Einfall haben, einen wirklichen schöpferischen Einfall haben. Dann ist es im ersten Moment, aber, ich weiß nicht, ein Maler will ein Bild malen zum Beispiel. Oder ein Dichter will ein Gedicht schreiben. Dann ist es ja aber doch nicht so, dass jetzt sagt, ah, ich habe einen Einfall, zack, warte, ich schreibe es nieder, da ist es fertig, aus. Oder ein paar Pinselstriche und aus, es ist da. So ist es ja im Allgemeinen nicht, sondern es ist zuerst einmal, wie soll ich sagen, der schöpferische Einfall da, man spürt, dass er da ist, man spürt so irgendwie eine Richtung, in die das geht, aber die Details sind überhaupt noch nicht klar. Bei Schiller schreibt es so oft, oder er erzählt es manchmal, wenn er ein Gedicht schreiben wollte oder wenn er sich angeregt gefühlt hat, ein Gedicht zu schreiben, dann hat er irgendeine Melodie, ein musikalisches Motiv im Ohr gehabt. Nicht mehr. Eine gewisse Melodie. Und aus der heraus erst entwickelt er langsam die Grundform des Gedichtes. Dann sucht er sich irgendwann einmal einen äußeren Inhalt dazu, irgendeine Geschichte aus der griechischen Mythologie oder sonst woher, von dem er den Eindruck hat, dass das sozusagen als Stoff, als Substanz geeignet ist, sich da hineingießen zu lassen in dieses Gebilde, das er sozusagen ausgearbeitet hat als Gerüst des Gedichts. Aber es ist schon einmal ein weiter Weg, also von dieser, wie soll ich sagen, Urmelodie, von diesen paar Tönen, die er so vage erlebt, das jetzt einmal auszuarbeiten zu einer gewissen Form. Die Form hat aber noch keine Worte drinnen eigentlich. Es ist eine gewisse Strophenform, die er jetzt sich hernimmt und wählt und abwechselt vielleicht. Also dieser Übergang von dem ersten Hören der Melodie, dieser 1, 2, 3 Töne vielleicht, das würde noch am ehesten entsprechen diesem Arupa-Zustand. Da ist noch fast nichts da, es ist noch ganz offen, da kann alles Mögliche daraus werden. Ein Musiker wird aus dem vielleicht eine Symphonie machen. Ein Schiller macht ein Gedicht daraus. Also das ist auch etwas, was übergreifend noch sogar über verschiedene Kunstarten ist. Der nächste Schritt, dass das eine konkretere Form gewinnt, würde bedeuten den Übergang zum Rupa-Zustand. Rupa heißt geformt, Arupa heißt noch ungeformt. Da ist zwar im Keim alles drinnen, aber noch so reichhaltig, dass alle möglichen Formen sich daraus entwickeln lassen. Jetzt entwickle ich einmal eine einzige Form heraus, aber eine ganz konkrete Form, dafür aber erst als innere Gedankenform. Gedankenform in dem Sinn als innere Ordnung. Noch ist es aber nicht einmal noch ein konkretes seelisches Bild, also das wäre noch die nächste Stufe, wenn ich das jetzt verdichte, beim Maler zum Beispiel, dass ich wirklich vor meinem inneren Auge jetzt das Bild habe. Das ist noch die nächste Stufe. Also erste Stufe Arupa, ungeformt, nächstes Form, ich habe ein gewisses Empfinden dafür, ich werde dem Bild eine gewisse Dreiecksform zugrunde legen und da wird auf der einen Seite da ein Schwergewicht sein, da wird ein heller Glanz vielleicht erscheinen, aber noch ganz unbestimmt, es kann alles Mögliche werden. Da kann eine ägyptische Pyramide stehen, es können aber auch Figuren angeordnet sein in der Dreiecksform, weil Dreiecksformen sind normalerweise ein beliebtes Kompositionsprinzip. Aber da kann ich alles Mögliche in das Dreieck hinein komponieren, so dass der Betrachter gar nicht auf den ersten Blick erkennt, dass da ein Dreieck dahinter steckt. Erst wenn man es dann nachmisst, sieht man, aha, exaktes gleichzeitiges Dreieck steckt dahinter, interessant. Also das heißt, dieses Dreieck wäre der geformte Gedanke, der dahinter steckt. Hat aber mit dem Bild, das sichtbar ist, noch nicht unmittelbar was zu tun. Da könnte ich noch die verschiedensten Bilder machen damit. Raphael hat sehr viele, die ganzen Madonnenbilder mit den Knaben dann irgendwo, mit den zwei Knaben zum Beispiel, meistens also der eine Jesus und der Johannes dazu und die Madonna dazu, das hat immer diese exakte Dreiecksform, aber die verschiedenen Madonnenbilder sind trotzdem sehr unterschiedlich. Also das wäre dann die nächste Stufe, dass jetzt im inneren seelischen Erleben sich das Bild konkretisiert mit den Farben und so weiter. Also da hat er dann schon das seelische Vorbild dessen, was wirklich auf die Leinwand gebracht wird. Das ist also die Stufe, die astralische Stufe, könnte man sagen. Seelisch ist die astralische Stufe. Also das heißt, zuerst die feine Melodie, die drei Töne von mir aus, Arupa. Dann ausarbeiten zu einer konkreten Form. Rupa-Stufe. Beides noch, das sind die zwei geistigen Stufen, die zwei gedanklichen Stufen, wenn man will. Dann das konkrete seelische Bild, das ist die astralische Stufe. Und dann erst tritt sie in die sinnliche Erscheinung. Das ist die letzte Stufe. Und jede planetarische Entwicklung kommt aus etwas, das sogar noch höher ist als dieser Arupa-Zustand, weil wenn es ins Pralaya geht, ist es eigentlich noch über dem Arupa-Zustand, aber da sehen wir nichts mehr. Da entschwindet es unseren geistigen Blicken, also selbst den Blicken Steiners entschwindet es dann. Das heißt nicht, dass sich's auflöst, aber nur bis dorthin sehen wir nicht mehr. Und jetzt kommt es herunter. Arupa-Zustand, Rupa-Zustand verdichtet sich zum seelischen Bild und schließlich zur äußeren sinnlich-physischen Erscheinung. Das passiert mit allen planetarischen Entwicklungsstufen, passiert aber eben auch zwischen den einzelnen Runden jeder planetarischen Entwicklung. Also unser Erdenzustand macht eben diese sieben Runden durch, haben wir gesagt. In der ersten wird wiederholt der alte Saturn, dann die alte Sonne, der alte Mond und jetzt sind wir in der vierten. Und wenn also dieser vierte Erdenzustand begonnen hat, dann hat er eben damit begonnen, dass er herauskommt aus dem Pralaya, aus dem kleinen Pralaya, zunächst einmal durchgeht durch den Arupa-Zustand, also da ist die ganze Erdenwelt da, also diese drei Töne, diese kurze Melodie, bildhaft gesprochen jetzt, als Vergleich. Also ist ein ganz kurzer ein Motiv, das sozusagen anklingt. Dann wird's konkreter ausgearbeitet, das heißt, es wird eigentlich konkret ausgearbeitet, die ganze gedankliche Struktur, die unserer Welt zugrunde liegt irgendwo, wo alles berücksichtigt ist, was da jetzt daraus werden kann und so weiter. Wo das einmal sozusagen als gedanklicher Plan ausgearbeitet wird, wenn wir es jetzt mit unserem Seelenleben einfach vergleichen, weil wenn die Götter denken, ist es halt ein bisschen was Höheres als bei uns. Aber vergleichbar mit dem, was bei uns heißt, wir arbeiten diesen ersten Einfall jetzt aus zu einem großen Gedankenbild. Dann verdichtet sich's weiter zum Astralischen. Es wird ein konkretes, inneres, seelisches Bild. Wie wird jetzt die Erde ausschauen? Wie werden die Pflanzen ausschauen? Und so weiter. Und was die Genesis schildert, die biblische Schöpfungsgeschichte schildert, sind eben gerade diese Erlebnisse auf der astralischen Ebene. Jetzt muss man dazu sagen, diese Stufen, also was heruntergeht vom Arupa-Zustand über den Rupa-Zustand, Astralisches und dann ins Sinnlich-Physische, dass das auch nicht immer so brav eins nach dem anderen durchlaufen wird, sondern das sind Stufen, die sich teilweise überschneiden. Das heißt, es kann manches schon bis zur sinnlichen Erscheinung verdichtet sein, anderes ist vielleicht sogar noch im Arupa-Zustand. Ist noch gar nicht lang nicht so weit, das kommt erst später herunter. Also da gibt's Entwicklungen. Zum Beispiel was die Schilderungen der Genesis, die also die astralische Ebene schildern, das heißt nicht, dass nicht schon etwas davon auch wirklich sinnlich sichtbar geworden ist und in die sinnliche Erscheinung getreten ist. Das ist es sehr wohl zu dem Zeitpunkt bereits. Nur das schildert die Genesis eben nicht, sondern sie schildert das, was dabei seelisch erlebt wird oder was seelisch im Hintergrund steht. Also das sind Dinge, die oft gleichzeitig passieren. Das macht das Ganze natürlich noch komplizierter, das ist schon klar. Es ist sehr schwer zu schildern, aber vielleicht haben wir jetzt ein bisschen gewonnen, also einen vagen Begriff davon, was diese Unterschiede sind, Arupa, Rupa, astralisch, seelisches und dann erst die sinnliche Erscheinung. Also so wie der Weg von einem ersten genialen Einfall bis zu dem, wo sich über einen klaren gedanklichen Plan, über das seelische Bild, dann wirklich bis zur äußeren Erscheinung halt herauskommt. Mit dem könnte man es irgendwo noch am ehesten vergleichen. Und eben jetzt, um auf das zu kommen, oder zurückzukommen, deine Frage mit dem Urknall oder mit dem Weltbild der modernen Physik oder der modernen Kosmologie, dann kann man es jetzt noch mehr konkretisieren. Es geht also um den Moment, wo erstmals etwas bis in die sinnlich-physische Erscheinung tritt. Das heißt, wo die ganze Geschichte vierte Runde der Erdenentwicklung kommt aus dem Arupa-Zustand, also aus dem Pralaya eigentlich, geht über den Arupa-Zustand, Rupa-Zustand, astralischen Zustand und dann beginnt etwas in die sinnlich-physische Erscheinung zu treten. Und ab dem Moment kann die Naturwissenschaft ansetzen, früher nicht. Früher nicht. Und auch wieder das Interessante ist, die Schilderung der biblischen Schöpfungsgeschichte, obwohl sie gerade die astralische Ebene schildert, also und vor allem da schildert das innere Erleben der Elohim, trotzdem eigentlich mit dem Moment, wo das Bereshit anfängt, ist es zugleich aber auch der Moment, wo erstmals etwas wirklich bis in die äußere sinnliche Erscheinung vordringt. Auch wenn das da gar nicht unmittelbar geschildert wird. Aber parallel dazu muss man sich jetzt denken, die Elohim erleben das auf der astralischen Ebene, aber dabei passiert genau das, dass etwas in die sinnlich-physische Erscheinung auch tritt. Das heißt, wenn man so will, fängt es in etwa dort an, wo heute die Naturwissenschaft den Urknall hinstellt. Das heißt also, diese Schilderungen beziehen sich wirklich auf die Schöpfung des ganzen gegenwärtigen Kosmos. Nicht nur auf die Schöpfung oder Entstehung unseres kleinen Planetensystems, sondern unser Planetensystem mit dem ganzen großen Anhang dran, sozusagen. Und das Interessante daran ist eben, dass da offensichtlich sehr viele Welten aber in die Erscheinung treten, die in diesem gemeinsamen Kosmos jetzt aber jede ihre Entwicklung durchmachen auch. Und die aber jetzt während dieser vierten Runde der Erdentwicklung irgendwie von Ferne trotzdem mit uns verbunden ist, weil sonst würden sie nicht in einem gemeinsamen Kosmos erscheinen. so könnte man sagen. Und wenn sich die Entwicklung wieder trennt, dann erscheinen sie nicht mehr in einem gemeinsamen Kosmos, sondern vielleicht in einem anderen Kosmos. Aber wie gesagt, das ist alles höchst spekulativ. Und jetzt diese Entwicklung, die eigentliche Erdentwicklung, die vierte Stufe, die vierte Runde, die gliedert sich wieder. Die gliedert sich wieder. Also jetzt haben wir schon wieder so ein Radl von 7 Stufen drinnen. Die Rudolf Steiner früher in Anlehnung an die Theosophie die Wurzelrassen genannt hat, wobei der Begriff Rasse da eigentlich ziemlich unsinnig ist und darum hat er später dann auch diesen Begriff nicht mehr verwendet. Aber das sind jetzt diese großen Zeitalter, die wir auch schon besprochen haben, die polarische Zeit, die hyperboreische Zeit, die lemurische Zeit, die atlantische Zeit, jetzt unsere nachatlantische Zeit und dann noch zwei weitere, die folgen werden. Und die polarische Zeit, da tritt eben in die eigentliche physische, sinnliche Erscheinung noch sehr wenig von dem Ganzen. Also da ist diese ganze vierte Runde der Erdenentwicklung eigentlich erst maximal bis zum Ätherischen verdichtet. Da kommt noch sinnlich praktisch nichts heraus. Das beginnt erst so richtig mit der hyperboreischen Zeit. Und das ist eben der Moment, wo die biblische Schöpfungsgeschichte einsetzt. Sie setzt ein in der hyperboreischen Zeit und da, in dem Moment, wo jetzt auch wieder sich trennt Sonne und jetzt kann man sagen Erde voneinander. Das ist in gewisser Weise noch einmal so eine kleine Wiederholung dieser alten Trennung, die es auf der Mondenwelt gab. Und obwohl der Mond als Großes eh schon wiederholt wurde in der dritten Runde der Erdentwicklung, wiederholt sich das aber jetzt in gewisser Weise noch einmal sogar. Also es ist so eine aufeinander getürmte Perioden von Wiederholungen, die immer wieder stattfinden. Jetzt während der Erdenentwicklung, in der vierten Runde der Erdenentwicklung, in der hyperboreischen Zeit trennt sich die Sonne von der Erde. Und das sind die Dinge, die da geschildert werden, aber von der astralischen Seite her. Das hängt nämlich zusammen mit der Trennung da, es wird getrennt Himmel und Erde. Mit dem Hashamayim, das sich da abtrennt, ist eigentlich gemeint, dass sich jetzt die Sonne trennt von der Erde. Das ist eigentlich gemeint, nur eben nicht als äußeres Bild, weil genauer, und daher ist auch die Übersetzung Himmel gar nicht falsch, weil mit der Sonne trennt sich eigentlich diese ganze Sternenwelt da draußen auch ab von der Erde. Also es ist sozusagen so, dass die Erde jetzt da herausfällt aus dem ganzen Restkosmos irgendwie und als was Eigenständiges heraustritt. Das ist eigentlich das, was da am Anfang steht. Also man darf sich nicht so vorstellen, das Bild nicht da draußen, die Sternenwelt, die ist schon fix und fertig und da ist unsere Sonne, die ist auch schon fix und fertig und jetzt tritt halt die Erde heraus. Sondern eigentlich ist es so, dass sich der ganze Kosmos erst herausdifferenziert und da bleibt die Erde zurück und dann eines, was sich noch herauskristallisiert, ist halt unsere Sonne dann auch. Aber gleichzeitig damit, dass sich diese Sonne bildet oder annähernd gleichzeitig, bilden sich auch die anderen Sternwelten. Man sieht schon, dass das gewaltige Zeitdimensionen sind. Und jetzt ist es nur der Anfang des ersten Schöpfungstages. Weil dann geht es gleich weiter, noch im ersten Schöpfungstag Tag, was passiert denn da auf der Erdenwelt jetzt alles? Was dann heißt, Vehare zayate tohu wabohu. Also die Erdenwelt war im Zustand des Tohu wabohu. Wenn wir dann noch genauer sehen, was das ganz konkret bedeutet. Aber da liegen, wenn man es im äußeren Zeitmaßstab nimmt, zumindest nach den Maßzahlen der Naturwissenschaft, liegen da Jahrmilliarden dazwischen. Nur in diesen ersten Zeilen. Das ist der gewaltige Sprung da drinnen. Oder der gewaltige Zeitraum, der da abgedeckt wird, in Wahrheit. Also die ganze Kosmologie im Grunde, bis zu dem Moment, wo sie eigentlich schon ein Erdengebilde herausformt, sehr viel später. Wenn man es von mir aus jetzt in Beziehung setzen will zu diesem Urknalltheorie und den Jahrmilliarden, die damit verbunden sind, was teilweise sicher Hausnummern sind, da sehr unterschiedlich sind, aber schätzt man ja heute so, wenn ich mir recht entsinne, so zwischen 20 und 13 Milliarden Jahren das Alter seit dem Urknall und die eigentliche Erdenwelt etwa 4,5 Milliarden Jahre. Also das heißt, dann liegen da 10 oder mehr Milliarden Jahre noch dazwischen, also zwischen dem, was die erste Zeile und die zweite Zeile schildert. Das umspannt die ganze erste Zeile.
Wobei man richtigerweise vielleicht sagen müsste, die Sonne oder die anderen Planeten haben es nicht abgetrennt, sondern genau genommen die Wesenheiten haben.
Ja, richtig.
Weil die Abtrennung im planetarischen Gebiet ist eigentlich nur die Form, die entsteht dann durch die
so
Differenzierung
ist es.
Der geistigen Grade der Wesen.
So ist es. So ist es. Natürlich, und da überhaupt dem, wo wir ja gesagt haben, wir betrachten es überhaupt auf der astralischen Ebene, also gar nicht auf der äußerlich sinnlich erscheinenden Ebene. Also diese Schilderung jetzt mit den Sonnensystemen, Sternen und was entstehen, das wäre ja die äußere sinnliche Seite. Aber nur um die Korrespondenz zu zeigen, also wo das anzusiedeln ist ungefähr. Was dann aber nur die Außenseite der ganzen Entwicklung gibt. Schauen wir uns noch an ein paar wichtige Sachen, die sich da abspielen. Es sind gar nicht mehr so viel, also im Detail will ich jetzt, ich habe da einiges jetzt noch vorbereitet über die polarische Zeit, über die hyperboreische Zeit, aber ich denke, wir müssen da gar nicht jetzt so ausgefeiltes betrachten, weil wir das jetzt dann ohnehin mit der Genesis selber betrachten werden. Also jetzt wissen wir jedenfalls, wo ist der Punkt, wo die Genesis einsetzt. Also in der hyperboreischen Zeit, dort wo sich die Sonnen-Sternenwelt trennt von der Erde, wo die beiden voneinander getrennt werden. Also dort setzt das an, wo es eben heißt, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. Dort setzt es an. Das fällt also in die hyperboreische Zeit hinein. Und die Schilderung, die ganze Schilderung der Genesis erreicht dann bis hinüber auch teilweise in die lemurische Zeit, also auch von der Mondentrennung und so wird gesprochen, wobei aber dann die eigentlichen Ereignisse in der lemurischen Zeit, namentlich das mit dem Sündenfall und so weiter, aber erst im Anschluss daran geschildert wird. Es folgt ja dann gleich auf die erste Schöpfungsgeschichte, die sogenannte zweite Schöpfungsgeschichte. Also wo es dann heißt, und Gott formte Adam aus Lehm und blies ihm den Lebensodem in die Nase und so weiter. Das kommt ja hier im Sechstagewerk gar nicht vor. Es ist zwar schon von Adam auch die Rede, aber noch in einer anderen Form. Also das heißt, die zweite Schöpfungsgeschichte schildert dann eben vor allem die Ereignisse, die sich in der frühen Lemuria und dann bis zum Sündenfall und so weiter ereignet haben. Aber es überlappt sich teilweise ein bisschen. Es sind gewisse Überlappungen da. Aber es ist wieder nicht zufällig, dass zwei Schöpfungsgeschichten. Denn in äußerlich wird es halt so erklärt, dass es zwei Überlieferungszweige gab und irgendwann hat man das halt zusammengestoppelt irgendwo. Das gab halt welche, die hatten die Schöpfungsgeschichte und andere hatten eine andere und irgendwann hat man das zusammengefasst. Ja, klar, mit der äußerlich an Dokumenten orientierten Methode kann man nicht so sehr viel was anderem kommen. Aber es hat einen inneren Sinn auch, warum es so ist. Aber das werden wir dann ab dem nächsten Mal tun. Wollen wir zum Abschluss noch einmal das lesen? Ich stelle wieder die Zensur ein.